WDR 5. Neugier genügt. Mit Elif Schenel.
Hier ist WDR 5. Bhutan gilt als Initiator des Internationalen Tags des Glücks, der seit 2012 als Welttag beschlossen wurde. Und zwar ist er in einem Monat, der Internationale Tag des Glücks, am 20. März jeweils. Und das ist auch gar nicht von ungefähr und überraschend, dass das Bhutan ist. Denn dieses kleine Königreich hat etwas versucht, was in den wenigsten Ländern tatsächlich zur Staatsdoktrin gemacht worden ist. Nämlich das Streben nach Glück. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Und doch ist es so reich, wenn es um die Idee des Glücks geht. 2012 ist auch einer dort zum Minister des Glücks oder Programmverantwortlicher für das Glücksministerium ernannt worden und ist jetzt unser Gast in der WDR 5 Redezeit, H. Winto. Herzlich willkommen, uns zugeschaltet aus Lausanne.
Vielen Dank, guten Morgen.
Sie sind seit 2018 nicht mehr Minister dort, aber im Moment zehren Sie noch sehr von Ihren Erfahrungen, erzählen in der ganzen Welt in Vorträgen und Gesprächen und schreiben Bücher über dieses Thema Glück, was doch so einen großen Reiz und so eine große Anziehungskraft auch für alle hat. Was glauben Sie, was ist das Geheimnis oder beziehungsweise warum streben alle und sind so fasziniert davon, dass man Glück tatsächlich strategisch sich erarbeiten kann in einem Land?
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren. Ein Faktor ist, dass gerade in den entwickelten Ländern, so wie Deutschland oder die Schweiz, eigentlich hat man ja alles, was man haben soll, um glücklich zu sein, unter Anführungszeichen. Das heißt, wir haben materiellen Wohlstand, eine gewisse Sicherheit und so weiter. Und dennoch merken viele Menschen, dass eben Geld und Wohlstand nicht genügt, um wirklich ein gutes, zufriedenes Leben zu führen. Und das führt natürlich zu Fragen, was wären dann die Voraussetzungen, um ein gutes, glückliches Leben zu führen? Das hat auch damit zu tun, dass wir sehen, dass obwohl die Wirtschaft sich sehr entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, der Wohlstand sehr unregelmäßig, also ungleich verteilt ist. Und außerdem kommt noch dazu, dass wir sehen, dass die ökologische Lage sehr vielen Menschen, gerade auch jungen Menschen, große Sorge bereitet. Also es ist wirklich eine Frage, gibt es eine Alternative zum jetzigen Entwicklungsgedanke und könnte man die Entwicklung mehr auf Glück und Wohlbefinden anstatt nur auf wirtschaftlichen Wachstum hin orientieren?
Interessanterweise, Sie sprechen ja zum Beispiel auch von den sehr entwickelten Ländern, ist ja Bhutan ein armes Land, wie schon gesagt, aber es gibt ja auch viele andere Länder, die nicht große wirtschaftliche Kraft haben, aber die sind nicht auf die Idee gekommen, das Glück der Menschen in den Vordergrund zu stellen. Was glauben Sie, was war in Bhutan der ausschlaggebende Punkt, warum sich dieses kleine Königreich dazu entschlossen hat, dieses Streben ganz nach vorne zu stellen?
Die ganze Geschichte hört sich an wie ein Märchen. Und zwar, das war ein junger König, der war damals 17 Jahre alt, als sein Vater starb. Das war in 1972 und er musste also den Thron besteigen. Damals war es ja noch eine absolute Monarchie und dieser junge König war weise genug, um zu wissen, dass er eigentlich nicht wusste, was er tun sollte. Also Sie wissen ja, in der griechischen Philosophie heißt es ja, Wissen, dass man nicht weiß, ist der Anfang der Weisheit. Also diese Weisheit hat er. Und er ging durchs Land für 2 Jahre, also förmlich gehen, weil es gab ja kaum Straßen damals, und hat seinen Leuten zugehört. Er ist von Dorf zu Dorf gegangen und hat zugehört, was die Leute zu sagen hatten. Und das finde ich auch sehr bedeutsam, denn oft stellt man sich vor, dass ein Leader, ein König, ein Präsident, ein Minister und so weiter, Leute sind, die viel reden und nicht unbedingt viel zuhören. Und er wusste, dass er als erstes zuhören musste, was er auch getan hat. Und als er nach 2 Jahren zurückkam, wollte er zusammenfassen, was habe ich denn alles gehört? Und er sagt, es ist nicht so einfach, denn Frauen und Männer, Junge und Alten, Stadtleute und Landleute wollen Verschiedenes. Aber was alle wollen, ist ein glücklich sein. Und das ist ja so ein fundamentales menschliches Bestreben. Man möchte ja glücklich sein und möglichst wenig leiden müssen. Man möchte gern haben, dass die Leute, die man liebt, glücklich sind. Und so hat er sich entschlossen, eben Glück und Wohlbefinden im Zentrum seiner Herrschaft zu legen. Und das war sehr weise, denn Bhutan war gerade dabei, sich zu entwickeln, sich auch wirtschaftlich und technologisch und so weiter zu entwickeln. Und er hatte gesehen, wie Nachbarländer einerseits sich wirtschaftlich wohl entwickelt hatten, aber auch sehr starke Nebenwirkungen zu bemerken waren, sei es sozialen, kulturellen, ökologischen Nebenwirkungen. So hat er versucht, einen Entwicklungsgedanke zu fassen, der ganzheitlich ist, wo die wirtschaftliche Entwicklung im Dienste von Glück und Wohlbefinden ist und nicht umgekehrt, dass die Menschen im Dienste der Wirtschaft sind. Und das hat Bhutan erlaubt, sich zwar langsam zu entwickeln, aber so, dass zum Beispiel die Umwelt nicht zerstört wurde, dass die Gesellschaft noch sehr gesund ist, einen guten gesellschaftlichen Zusammenhang und dass die bhutanesische Kultur erhalten bleiben konnte.
Das Gross National Happiness Center wurde dann eingeführt, wurde installiert und dann hieß es, jemand muss sich ja dann darum kümmern. Also wir brauchen einen Programmverantwortlichen oder jemand, der diese Idee für unser Land entwickelt. Und dann musste eine Ausschreibung getätigt werden, weil man jetzt so direkt auf Anhieb in Bhutan niemanden gefunden hat. Und Sie, Havinto, haben diese Ausschreibung gesehen. Jetzt frage ich mich ja natürlich, wenn ich in meiner Tageszeitung die Stellenausschreibung anschaue, dann finde ich nicht die Ausschreibung Glücksminister gesucht. Wo haben Sie diese Ausschreibung entdeckt, dass Sie sich dann daraufhin beworben haben?
Ja, also es war so, damals war ich noch im Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, ich war in Genf, aber ich bin sehr viel in Kriegsgebieten gewesen über vielen Jahren als Vertreter vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes. Und ich hatte durch diese humanitäre Arbeit sehr viel Leid gesehen. Und es ist eigentlich die Wahrnehmung des Leides, der Zerstörung, des Elends, das mich dazu geführt hat, mich für Glück zu interessieren, wo ich mich gefragt habe, könnten wir unsere Politik, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft anders organisieren, so dass weniger Leid und mehr Glück und Wohlbefinden zustande kommen. Und also dieser Gedanke lebte schon in mir und zu dieser Zeit, das war 2011, hatte Bhutan in der UNO eine Resolution vorgeschlagen und es hieß Glück und Wohlbefinden als neuer Entwicklungsgedanke und daraufhin eben war dieser Bruttonationalglückszentrum begründet worden und wie Sie gesagt haben, wurde dann die Stelle ausgeschrieben und ich habe das durch meinen akademischen Netzwerk, habe ich davon gehört und als ich die Stelle gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist genau, was ich machen möchte. Ich wusste aber nicht, ob die Leute in Bhutan auch dieser Meinung sein würden. So habe ich mich auf jeden Fall beworben und habe tatsächlich die Stelle bekommen.
Jetzt müssen Sie mir aber noch schildern.
Großes Glück war.
Müssen Sie mir schildern, gab es auch ein Bewerbungsgespräch und was haben Sie da in die Waagschale geworfen?
Ja, wir waren 150 Kandidaten für die Stelle. Also das hat etwas lange gedauert, bis ich dann zum Bewerbungsgespräch kam, weil da waren wir nur noch 6. Und das war so, ich glaube, es gab verschiedene Elemente. Ein Element war, dass ich eben lange international tätig gewesen war, in der humanitären Arbeit. Das heißt, ich kannte viele, viele internationale Zusammenhänge, wirtschaftliche, gesellschaftliche. Ich konnte gut vergleichen, was in verschiedenen Ländern geschieht. Ich hatte promoviert in Psychologie und Erziehung mit einer Spezialisation auf Erwachsenenbildung und es ging ja darum, im Bruttonationalglück Bildungskurse anzubieten. Also ich hatte da Erfahrung, ich hatte in vielen Ländern solche Bildungskurse für das Rote Kreuz schon aufgebaut und ich bin ja halb Vietnamese, das heißt, ich kenne auch die buddhistische oder asiatische Kultur sehr gut. Das heißt, ich bin ja halb Franzose, halb Vietnamese, also ich kenne sowohl die westliche wie die östliche Kultur und ich glaube, das war wahrscheinlich ein Vorteil, dass ich da zu Hause bin in den zwei Welten und so als Brücke sozusagen zwischen Ost und West auch tätig sein konnte.
Also international waren Sie auf jeden Fall, französisch, vietnamesisch, Österreich, wo Sie auch aufgewachsen sind und in Genf, wo Sie auch lange gearbeitet haben und auch jetzt, glaube ich, aktuell leben. Also das heißt, das haben Sie alles mit in die Waagschale werfen können. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Sie müssen uns erzählen, wie war denn Ihr erster Arbeitstag? Was haben Sie denn da zuerst gemacht?
Also mein erster Arbeitstag war in New York. Da hatte die königliche Regierung von Bhutan eine große internationale Zusammenkunft organisiert. Da waren Ban Ki-moon, der damalige Generalsekretär der UNO und der Ministerpräsident von Bhutan und die Präsidentin von Costa Rica, die waren die Gastgeber. Und als ich dann erfahren hatte, dass ich den Posten bekommen hatte, hat man mich gebeten, sofort nach New York zu fliegen und da diese Veranstaltung mitzuorganisieren. Und mein erster Arbeitstag war so als Gastgeber dieser Veranstaltung, wo über 900 Teilnehmer da waren, Präsidenten, Minister, Philosophen, Wissenschaftler, Wirtschaftsverantwortliche und so weiter, die sich alle über diesen Gedanken des Bruttonationalglück unterhalten haben. Und in einer Pause ging ich dann und wollte den Ministerpräsident von Bhutan begegnen, weil er war ja mein Chef. Und ich kannte ihn noch nicht und dann ging ich zu ihm und sagte, Exzellenz, Sie kennen mich noch nicht, aber ich bin Ihr neuer Programmdirektor. Und da hat er gelacht und hat mich angeschaut und gesagt, ja, natürlich kenne ich Sie. Ich habe ja mit die Entscheidung genommen, Sie aufzunehmen. Aber wegen Ihnen ist ein sehr guter Freund von mir, der auch sich beworben hatte, nicht genommen worden. Also ich hoffe, Sie werden gute Arbeit machen, sodass ich diese Entscheidung nicht bereuen muss, was natürlich einen gewissen Druck war beim ersten Arbeitstag.
Und als Sie dann irgendwann doch von New York dann wieder weg, dann nach Bhutan dann gekommen sind, wie war das dort? Was haben Sie als erstes gemacht, um das zu strukturieren?
Ja, es ging darum, erst einmal sehr viele Gespräche zu führen, also mit alle Verantwortungsträger, Minister und Abgeordneten und so weiter, um wirklich zu verstehen, was erwarten die eigentlich von mir. Ich wollte nicht mit einem fertigen Plan ankommen, sondern ich habe sozusagen den König nachgemacht. Ich habe viel zugehört, mehrere Monate lang habe ich in erster Linie zugehört, bis ich ein besseres Bild hatte, was wird eigentlich von mir erwartet. Und was von mir erwartet war, war eigentlich der Gedanke von Bruttonationalglück wirklich volkspädagogisch, möchte ich mal sagen, umzusetzen, sodass ein Großteil der bhutanischen Bevölkerung damit vertraut wird. Ich habe Kurse organisiert für Beamte, für Lehrer, für Professoren, für Abgeordneten, für Menschen aus allen Lebensschichten der Gesellschaft, um dieser Gedanke des Bruttonationalglücks mehr zu verbreiten.
Darf ich Sie da kurz an der Stelle nur kurz unterbrechen, Herr Vintou?
Natürlich.
Und zwar, wenn Sie sagen, Sie haben Kurse gegeben auch oder beziehungsweise vorbereitet für die Bürger Bhutans, wie fanden die denn den Gedanken, dass jetzt ihr Land eben das Glück voranstellen will? Nun sahen die natürlich ja auch, okay, wir sind jetzt nicht wirtschaftlich so stark, jetzt konzentrieren wir auf das Glück. Auf was für einen Boden ist diese Idee dort überhaupt gefallen?
Also man muss sagen, der vierte König von Bhutan, der Vater vom Gedanke von Bruttonationalglück ist, war ja sehr, sehr populär in Bhutan, sehr beliebt. Und die Leute haben sehr viel Vertrauen in ihn gehabt, weil er über diese ganzen Jahre, wo er als Herrscher da war, sehr viel Gutes für das Land gemacht hat. Also dass als er diesen Vorschlag machte, das eigentlich einen sehr positiven Echo hatte, obwohl die Menschen nicht unbedingt genau wussten, worum geht's eigentlich, die Umsetzung, was konkret, wie schaut es aus. Aber ich kann Ihnen ein paar Beispiele geben der Umsetzung. Das bedeutet zum Beispiel, dass Bhutan gesagt haben, wir haben drei Prioritäten. Das eine ist die Umwelt. Und Bhutan ist das Land, das die strengsten Umweltgesetze hat in der ganzen Welt. Das ist auch das einzige Land, was CO2 negativ ist, also mehr einfängt, als es auswirft. Und riesen Naturparke, die größte Tigerbevölkerung der ganzen Welt und so weiter. Also sehr, sehr strenge Naturschutz. Und das ist das einzige Land, wo das Wald gewachsen ist, also in den letzten Jahrzehnten, wo fast überall sonst in Asien die Wälder ja gestorben sind, gerodert worden sind und so weiter. Zweite Priorität war Erziehung, Bildung. Also Bhutan war ein Land, das bis in den 60er Jahren so gut wie kein Schulsystem hatte. heute nur Klöster. Und es hat es geschafft, dass heute 100% der Kinder zur Schule gehen und die Schule, die also von Primarschule über Gymnasium bis zur Universität, alles absolut gratis ist. Also die Menschen müssen gar nichts zahlen und ein Bauernskind kann genauso gut in die Universität kommen wie ein anderes Kind. Und das Dritte ist das Gesundheitssystem, wo das Gesundheitssystem wiederum ganz frei ist, also gratis. Jeder Mensch kann frei in ein Krankenhaus gehen und wird kostenlos behandelt. Und dazu kommt, dass sie sowohl die westliche Medizin wie auch die traditionelle bhutanesische, buddhistische Medizin verwenden, sodass die Menschen auch wählen können zwischen traditioneller Medizin und moderner Medizin. Das sind so drei Beispiele. Also wenn man von Glück spricht, spricht man nicht von etwas Abstraktes, sondern man spricht von äußeren Rahmenbedingungen, die günstig sind für das Wohlbefinden der Bevölkerung.
Und eben auch die Möglichkeit, sich entfalten zu können. Da sind wir schon, Sie haben das so ein bisschen selber jetzt angedeutet, die Frage, die Sie natürlich immer gestellt bekommen. Auch wir kommen nicht in diesem Gespräch darum herum, Havinto. Was ist denn Glück jetzt? Sie sagten schon mal Rahmenbedingungen, um sich gut entfalten zu können, um gesund zu leben, Bildung genießen zu können, eine intakte Umwelt zu erleben. Was ist Glück?
Ja, auf Deutsch ist es eine schwierige Sache, weil das Wort Glück hat zwei verschiedene Bedeutungen auf Deutsch. Einmal ist Glück gehabt, ich habe Lotterie gewonnen, Glück gehabt. Und andererseits, ich bin glücklich, ja, das ist mir ein Zustand. Aber sogar innerhalb von dieses Ich bin, also wir sprechen natürlich nicht von Glück gehabt, nicht wahr? Aber auch wenn man sagen möchte, ich bin glücklich. Es gibt zwei verschiedene Arten des Glücklichseins. Es gibt eine sehr persönliche Art, die mehr zu tun hat mit, was macht mir Spaß, was genieße ich, was macht gibt mir gute Laune und so weiter. Und das sind natürlich ganz persönliche Sachen und man möchte ja nicht, dass der Staat sich da einmischt und mir vorgibt, was mir gefallen soll oder wie ich meine Zeit verbringen sollte, nicht wahr? Das ist natürlich das nicht, was wir meinen, sondern wenn wir von Glück im Sinne von Bruttonationalglück sprechen, meinen wir zweierlei. Einerseits, was sind die günstigen Rahmenbedingungen? Und die sind soziale Verantwortung, also das ist eine Verantwortung des Staates, gute Rahmenbedingungen zu geben, damit die Menschen ein möglichst gutes Leben führen können. Und das andere, was wir die inneren Bedingungen oder Glückskompetenzen nennen. Und das ist eine pädagogische oder eine Bildungsaufgabe. Und wir haben sehr viel und arbeiten immer noch sehr viel, nicht nur in Bhutan, sondern ich mache das auch in vielen in verschiedenen Ländern, in der Bildung, sodass im Schulsystem die Idee von Glückskompetenzen eingeführt wird. Was meine ich mit Glückskompetenz? Wir wissen jetzt aus der Forschung, besonders aus der Neuroforschung, also wissenschaftliche Forschung über Gehirnforschung und solche Sachen, dass eigentlich zwei Grundkompetenzen nötig sind für die innere Bedingungen des Glücks. Das eine ist, was man nennt, soziale und emotionale Kompetenzen. Also wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Was mache ich, wenn ich negative oder schmerzliche Gefühle habe? Wie kann ich damit besser umgehen? Das ist das eine. Das zweite ist, wie kann ich bewusst und intentionell positive Gefühle entwickeln, so wie Dankbarkeit, Großzügigkeit, Freundschaftlichkeit, Mitgefühl, denn man weiß aus der Forschung, dass je dankbarer, je großzügiger, je mitfühlender ein Mensch ist, je glücklicher auch er oder sie sein wird. Und dritte sind die sozialen Kompetenzen. Wie baut man gute menschliche Beziehungen auf? Also zum Beispiel in der Schule weniger auf Konkurrenz und mehr auf Solidarität, Kooperation, Teamwork aufzubauen. Solche Kompetenzen werden dann bewusst von klein an in den Schulen gepflegt. Und es kommt noch hinzu die Fähigkeit der Achtsamkeit oder Mindfulness. Also die Fähigkeit, seine eigene Aufmerksamkeit, sein eigener Geist besser zu kontrollieren. Besser zu leiten. Das sind so Grundkompetenzen. Also eben innere und äußere Bedingungen des Glücks müssen im Gleichgewicht stehen. Das war der Grundgedanke vom Bruttonationalglück.
Das zeigt ja, Sie grenzen ja quasi den Begriff jetzt einmal kurz ab und definieren ihn. Dann sieht man wahrscheinlich auch nochmal, es gibt ja auch in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung den Begriff The Pursuit of Happiness, dem Streben nach Glück. Das heißt, diese beiden Vorstellungen von Glück unterscheiden sich dann eben auch.
Ja, also in der amerikanischen Verfassung wird ja nicht klar ausgearbeitet, was damit gemeint ist, nicht wahr? Und es wurde ja sehr viel interpretiert als einerseits Freiheit, was ja Sinn macht, ja, dass die Leute eben frei sein sollen, und zweitens, aber leider wurde diese Freiheit hauptsächlich auf wirtschaftliche Ebene ausgelebt. Also das war ja ein der Gründe, warum der Kapitalismus sich so in Amerika ausgebreitet hat. Und mit seinen positiven und auch negativen Seiten. Wogegen in Bhutan die Idee von Glück hat sehr viel mit sozialer Verantwortung gehabt zu tun. Also die Idee, dass Glück nicht nur eine persönliche Sache ist, nicht nur für mich allein, sondern zum Beispiel das Gefühl, dass ich ein sinnvolles Leben führe, wo ich einen positiven Beitrag in der Gesellschaft tue, dass ich etwas für anderen tue, ein wichtiger Gedanke ist.
Das finde ich sehr interessant, dass Sie das so formulieren gerade an der Stelle, denn ich wollte auch nochmal auf diesen Begriff des Bruttonationalglücks kommen. Es ist ja natürlich offensichtlich eine Anlehnung an das Wort Bruttoinlandsprodukt, Bruttosozialprodukt. Also es ist eine wirtschaftliche Herangehensweise umgemünzt auf das Glück. Und hat das auch was damit zu tun, dass gerade auch das Königreich Bhutan, Sie haben mir das ja eingangs auch erzählt, dass der König auch selber in der UN das Konzept eben nach vorne gebracht hat. Hat das was eben damit zu tun, dass man eben diese Idee auch in die Welt tragen will, also eben auch etwas für andere tun möchte?
Ja, absolut. Sie haben ja ganz richtig gesagt, dass Bruttoinlandsprodukt und Bruttonationalprodukt oder Bruttonationalglück oder Bruttoinlandsglück haben miteinander zu tun. Und zwar der Grundgedanke ist, dass in den meisten Ländern und besonders auch hier im Westen wird ja wirtschaftliches Wachstum als ein Ziel an sich angeschaut. Und nicht wahr, sobald es Wachstum gibt, wirtschaftliches Wachstum, dann hat man das Gefühl, das ist positiv, und wenn die Wirtschaft nicht wächst, dann ist es an für sich negativ. Aber das ist etwas komplizierter als das, denn wenn Sie zum Beispiel das Beispiel von Deutschland nehmen, Deutschland ist der fünfte größte Waffenexporter in der Welt. Das bedeutet, jedes Mal, wenn es mehr Kriege gibt in der Welt, dann wächst das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland. Heißt es aber, dass es positive Konsequenzen hat? Absolut nicht, nicht wahr? Denn mehr Krieg ist natürlich mehr Leid. Das bedeutet, mit dem Bruttoinlandsprodukt macht man nicht den Unterschied, ob das Wachstum Glück oder Unglück bringt. Andererseits, wenn Sie etwas machen, nehmen wir an, eine Familie entscheidet sich nur 80% zu arbeiten, um mehr Zeit für die Kinder zu haben, das ist für das Bruttoinlandsprodukt schlecht. Ist aber für das Glück der Familie wahrscheinlich gut. Sehen Sie, das sind die Probleme vom Bruttoinlandsprodukt. Man macht nicht den Unterschied, ob das Wachstum positive oder negative Folgen hat. Beim Bruttonationalglück versucht man eben, die Entwicklung in eine ganzheitliche Weise zu messen, so dass man sich sagt, Wachstum und Wirtschaft sind wichtig, aber sie müssen im Dienste der Menschen sein und nicht umgekehrt, die Menschen sollen nicht im Dienste der Wirtschaft sein. Und
ja, bitte? Entschuldigung, bitte. Ich habe Sie mitten im Satz unterbrochen.
Und das ist der Grundgedanke, dass wirtschaftlicher Wachstum ist natürlich notwendig und gut, solange es tatsächlich dazu beiträgt, das Wohlbefinden der Bevölkerung, der Menschheit und auch das Wohlbefinden der Umwelt zu respektieren und nicht als Selbstzweck verwendet zu werden.
Jetzt sind Sie seit 2 Jahren nicht mehr in Bhutan, haben nicht mehr die Leitung dieses Ministeriums oder beziehungsweise dieses Centers. Was haben Sie daraus gelernt? Was haben Sie mitgenommen? Und stand es überhaupt zur Debatte, dass Sie länger dort bleiben, oder war es an der Zeit zu gehen?
Also von Bhutan aus hätte ich länger bleiben können. Das war meine Entscheidung, dass ich weggehen wollte, weil ich dachte, eigentlich braucht es der Rest der Welt braucht diese Gedanken dringender als Bhutan, weil in Bhutan ist es ja schon ziemlich installiert. Und so habe ich mich entschlossen, wieder in den Westen zu kommen. Ich wohne jetzt zurzeit in der Schweiz, bin auch sehr viel in Deutschland unterwegs. Ich habe Bücher geschrieben. Ich habe 2 Bücher auf Deutsch geschrieben. Das eine heißt Grundrecht auf Glück, das andere heißt Der Glücksstandard. Das ist das letzte Buch, wo ich versuche, eben diese Gedanken darzustellen und auch zu zeigen, wie das auch hier in Europa oder in Amerika, also im Norden, umsetzbar ist.
Das wäre meine letzte Frage. Sie hatten in Bhutan einen weisen, beinahe märchenhaften König an der Spitze des Staates, der diese Idee selber in all seinen Poren, in seinen Wesen gespürt hat. Glauben Sie, diese Idee ist auch in Deutschland oder anderen Ländern so umsetzbar, wo vielleicht nicht ein märchenhaft Beseelter an der Spitze eines Staates steht?
Ich glaube, im Westen wird es mehr von der Zivilgesellschaft herkommen, nicht so sehr von der Regierung. Also wir arbeiten mit Universitäten, wir geben Programme über Bruttonationalglück, zum Beispiel in der Hochschule in Osnabrück machen wir es in Deutschland, hier in Genf von der Management School. Wir beraten Unternehmen, die gerne eben in Richtung von Bruttonationalglück sich entwickeln wollen, sodass, um zu zeigen, dass ein Unternehmen sehr wohl wirtschaftlich erfolgreich sein kann, aber auch ein für das Gute in der Welt sein kann. Wir beraten sehr viele Schulen. Wir haben ein Happy School Programm, was sowohl in Vietnam sowie auch jetzt in der Schweiz anfängt. Ich habe auch Kontakte mit Schulen in Deutschland. Also es ist die Umsetzung nicht so sehr auf nationaler Ebene im Westen, sondern mehr Organisationen, Schulen, Unternehmen, auch Städte oder Gemeinde, die eben diesen Gedanken umsetzen wollen und können. Und ich glaube, dass bis jetzt in den 2 Jahren, wo ich das mache, merke ich, dass sehr, sehr viel Interesse da ist und dass es auch absolut möglich ist, das zu tun. Gestern war ich in einer Privatbank in Genf und die wollen das jetzt auch in der Bank umsetzen. Also
spannend. Es gäbe noch so viel zu besprechen, inwiefern auch Geld und Glück und Kapitalismus und Glück zusammenpassen. Aber vielleicht sparen wir uns dieses Glück auf, vielleicht für ein weiteres Gespräch. Havintur, danke schön, dass Sie unser Gast waren heute hier in der WDR 5 Redezeit. Er ist der erste Minister weltweit gewesen, der für Glück zuständig ist im kleinen Königreich Bhutan. Man sagt das immer so, im kleinen Königreich Bhutan, das hat dann auch schon wieder sowas Märchenhaftes. Dankeschön, dass Sie uns von dieser Arbeit und dieser Idee erzählt haben, hier in WDR 5.
Dankeschön für die Einladung.
WDR 5.